Hallo, guten Tag. Du bist da, ich bin da. Sollte wohl klappen, ne? Ich mache mal weiter mit der Geschichte vom Kalten Herz und Peter Munk, der zuletzt leider erfolglos versucht hat, den Schatzhauser zu rufen, als er am Tannenbühl endlich war. Und statt des Schatzhausers hat sich einfach nur ein kleines Eichhörnchen gezeigt. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Peter Munk schüttelte den Kopf. Er sah ein, dass er die Beschwörung bis auf einen gewissen Grad gebracht habe und dass ihm vielleicht nur noch ein Reim zu dem Sprüchlein fehle, so könne er das Glasmännlein hervorlocken. Aber er sann hin, er sann her und fand nichts. Das Eichhörnchen zeigte sich an den untersten Ästen der Tanne und schien ihn aufzumuntern oder zu verspotten. Es putzte sich, es rollte den schönen Schweif, es schaute ihn mit klugen Augen an, aber endlich fürchtete er sich beinahe, mit diesem Tier allein zu sein. Denn bald schien das Eichhörnchen einen Menschenkopf zu haben und einen dreispitzigen Hut zu tragen. Und bald war es ganz wie ein anderes Eichhörnchen und hatte nur an den Hinterfüßen rote Strümpfe und schwarze Schuhe. Kurz, es war ein lustiges Tier, aber dennoch graute es Kohlenpeter. Denn er meinte, es gehe nicht mit rechten Dingen zu. Mit schnelleren Schritten, als er gekommen war, zog Peter wieder ab. Das Dunkel des Tannenwaldes schien immer schwärzer zu werden. Die Bäume standen immer dichter und ihm fing an, so zu grauen, dass er im Trab davonjagte. Und erst, als er in der Ferne Hunde bellen hörte und bald darauf zwischen den Bäumen den Rauch einer Hütte erblickte, da wurde er wieder ruhiger. Aber als er näher kam und die Tracht der Leute in der Hütte erblickte, fand er, dass er aus Angst gerade die entgegengesetzte Richtung genommen und statt zu den Glasleuten zu den Flößern gekommen war. Die Leute, die in der Hütte wohnten, waren Holzfäller. Ein alter Mann, sein Sohn, der Hauswirt und einige erwachsene Enkel. Sie nahmen Kohlenmunk Peter, der um ein Nachtlager bat, gut auf, ohne nach seinem Namen und Wohnort zu fragen, gaben ihm Apfelwein zu trinken und abends wurde ein großer Auerhahn, die beste Schwarzwaldspeise, aufgesetzt. Nach dem Nachtessen setzten sich die Hausfrau und ihre Töchter mit ihren Spinnrocken um den großen Lichtspan, den die Jungen mit dem feinsten Tannenharz unterhielten. Der Großvater, der Gast und der Hauswirt rauchten und schauten den Weibern zu. Die Burschen aber waren beschäftigt, Löffel und Gabeln aus Holz zu schnitzen. Draußen im Wald heulte der Sturm und raste in den Tannen. Man hörte da und dort sehr heftige Schläge und es schien oft, als ob ganze Bäume abgeknickt würden und zusammenkrachten. Die furchtlosen Jungen wollten hinaus in den Wald laufen und dieses furchtbar schöne Schauspiel mit ansehen. Ihr Großvater aber hielt sie mit strengem Wort und Blick zurück. »Ich will keinem raten, dass er jetzt vor die Tür geht«, rief er ihnen zu. »Bei Gott, der kommt nimmermehr wieder, denn der Holländer Michel haut sich heute Nacht ein neues Gsteier am Wald.« Ein Gsteier ist ein Floßgelenk. Die Kleinen schauten ihn an. Sie mochten vom Holländer Michel schon gehört haben, aber sie baten jetzt den Äni, doch einmal recht schön von jedem zu erzählen. Auch Peter Munk, der vom Holländer Michel auf der anderen Seite des Waldes nur undeutlich hatte sprechen gehört, stimmte mit ein und fragte den Alten, wer und wo er sei. »Er ist der Herr dieses Waldes. Und nach dem zu schließen, dass ihr in eurem Alter dies noch nicht erfahren, müsst ihr drüben über dem Tannenbühl oder wohl gar noch weiter zu Hause sein. Vom Holländer Michel will ich euch aber erzählen, was ich weiß und wie die Sage von ihm geht. Vor etwa 100 Jahren, so erzählt es wenigstens mein Äni, war weit und breit kein ehrlicheres Volk auf Erden als die Schwarzwälder. Jetzt, seit so viel Geld im Lande ist, sind die Menschen unredlich und schlecht. Die Jungburschen tanzen und johlen am Sonntag und fluchen, dass es ein Schrecken ist. Damals war es aber anders Und wenn er jetzt zum Fenster dort hereinschaute, so sag ich's und hab's oft gesagt, der Holländer Michel ist schuld an all dieser Verderbnis. Es lebte also vor 100 Jahren und darüber ein reicher Holzherr, der viel Gesinde hatte. Er handelte bis weit in den Rhein hinab und sein Geschäft war gesegnet, denn er war ein frommer Mann. Kommt eines Tages ein Mann an seine Tür, desgleichen er noch nie gesehen. Seine Kleidung war wie die der Schwarzwälder Burschen. Aber er war einen guten Kopf höher als alle. Und man hatte noch nie geglaubt, dass es einen solchen Riesen geben könne. Dieser bittet um Arbeit bei dem Holzherrn. Und der Holzherr, der ihm ansah, dass er stark und zu großen Lasten tüchtig sei, rechnet mit ihm seinen Lohn und sie schlagen ein. Der Michel war ein Arbeiter, wie der Holzherr noch keinen gehabt hatte. Beim Baumschlagen galt er für drei. Und wenn sechs am einen Ende schleppten, trug er allein das andere. Als er aber ein halb Jahr Holz geschlagen, trat er eines Tages vor seinen Herrn und begehrte von ihm.
»Hab jetzt lang genug hier Holz gehackt, und so möchte ich auch sehen, wohin meine Stämme kommen, und wie wär's, wenn ihr mich auch mal auf das Floß ließet.«
Der Holzherr antwortete,
»Ich will dir nicht im Weg sein, Michel, wenn du ein wenig hinaus willst in die Welt. Zwar, beim Holzfällen brauche ich starke Leute, wie du bist, auf dem Floß aber kommt es auf Geschicklichkeit an. Doch, es sei für diesmal.« Und so war es.
Das Floß, mit dem er abgehen sollte, hatte 8 Gleich. Das sind Glieder. Und es waren im letzten Gleich die größten Zimmerbalken. Aber was geschah? Am Abend zuvor bringt der lange Michel noch 8 Balken ans Wasser. So dick und so lang, wie man keinen je sah. Und jeden trug er so leicht auf der Schulter wie eine Flößerstange, sodass sich alles entsetzte. Wo er sie gehauen, weiß bis heute noch niemand. Dem Holzherrn lachte das Herz, als er dies sah, denn er berechnete, was diese Balken kosten könnten. Michel aber sagte,
»So, die sind für mich zum Fahren. Auf den kleinen Spänen dort kann ich nicht fortfahren.«
Sein Herr wollte ihm zum Dank ein paar Flößerstiefel schenken, aber er warf sie auf die Seite und brachte ein paar hervor, wie es sonst noch keine gab. Mein Großvater hat versichert, sie hätten 100 Pfund gewogen und seien 5 Fuß lang gewesen. Das Floß fuhr ab. Und hatte der Michel früher die Holzhauer in Verwunderung gesetzt, so staunten jetzt die Flößer. Denn statt dass das Floß, wie man wegen der ungeheuren Balken geglaubt hatte, langsamer auf dem Fluss ginge, flog es, sobald sie in den Neckar kamen, wie ein Pfeil. Machte der Neckar eine Wendung und hatten sonst die Flößer Mühe gehabt, das Floß in der Mitte zu halten und nicht auf Kies und Sand zu stoßen, so sprang jetzt Michel allemal ins Wasser, rückte mit dem Zug das Floß links oder rechts, sodass es ohne Gefahr vorüberglitt, und kam dann eine gerade Stelle, so lief er aufs erste Gesteier vor, ließ alle ihre Stangen beisetzen, steckte seinen ungeheuren Weberbaum in den Kies und mit einem Druck flog das Floß dahin, das Land und Bäume und Dörfer vorbeizujagen schienen. So waren sie in der Hälfte der Zeit, die man sonst brauchte, nach Köln am Rhein gekommen, wo sie sonst ihre Ladung verkauft hatten. Aber hier sprach Michel,
»Ihr seid mir rechte Kaufleute und versteht euren Nutzen. Meint ihr denn, die Kölner brauchen all dies Holz, das aus dem Schwarzwald kommt, für sich? Ne, um den halben Wert kaufen sie es euch ab und verhandeln es teuer nach Holland. Lasst uns die kleinen Balken hier verkaufen und mit den großen nach Holland gehen. Was wir über den gewöhnlichen Preis lösen, ist unser eigener Vorteil.«
So sprach der arglistige Michel, und die anderen waren zufrieden. Die einen, weil sie gern nach Holland gezogen wären, um es zu sehen, die anderen des Geldes wegen. Nur ein einziger war redlich und mahnte sie ab, das Gut ihres Herrn der Gefahr auszusetzen oder ihn um den höheren Preis zu betrügen.
Doch sie hörten nicht auf ihn und vergaßen seine Worte. Aber der Holländer Michel, der vergaß sie nicht. Sie fuhren auch mit dem Holz den Rhein hinab. Michel leitete das Floß und brachte sie schnell bis nach Rotterdam. Dort bot man ihnen das Vierfache von dem früheren Preis und besonders die ungeheuren Balken des Michel wurden mit schwerem Geld bezahlt. Als die Schwarzwälder so viel Geld sahen, wussten sie sich vor Freude nicht zu fassen. Michel teilte auf, einen Teil dem Holzherrn, die drei anderen unter die Männer. Und nun setzten sie sich mit Matrosen und anderem schlechten Gesindel in die Wirtshäuser, verschlemmten und verspielten ihr Geld. Den braven Mann aber, der ihnen abgeraten, den verkaufte der Holländer Michel an einen Seelenverkäufer. Und man hat nichts mehr von ihm gehört. Von da an war den Burschen im Schwarzwald Holland das Paradies und der Holländer Michel ihr König. Die Holzherren erfuhren lange nichts von dem Handel und unvermerkt kamen Geld, Flüche, schlechte Sitten, Trunk und Spiel aus Holland herauf. Der Holländer Michel war, als die Geschichte herauskam, nirgends zu finden. Aber tot ist er auch nicht. Seit 100 Jahren treibt er seinen Spuk im Wald und man sagt, dass er schon vielen behilflich gewesen sei, reich zu werden, aber auf Kosten ihrer armen Seele. Und mehr will ich nicht sagen. So viel ist gewiss, dass er noch jetzt in solchen Sturmnächten im Tannenbühl, wo man nicht hauen soll, überall die schönsten Tannen aussucht. Und mein Vater hat ihn eine 4 Schuh dicke umbrechen sehen wie ein Rohr. Mit diesen beschenkt er die, welche sich vom Rechten abwenden und zu ihm gehen. Um Mitternacht bringen sie dann die Gsteier ins Wasser und er rudert mit ihnen nach Holland. Aber wär ich Herr und König in Holland, ich ließ ihn mit Kartätschen in den Boden schmettern, denn alle Schiffe, die vom Holländer Michel auch nur einen Balken haben, müssen untergehen. Daher kommt es, dass man von so viel Schiffbrüchigen hört. Wie könnte denn sonst ein schönes, starkes Schiff so groß wie eine Kirche zugrunde gehen auf dem Wasser? Aber so oft der Holländer Michel in einer Sturmnacht im Schwarzwald eine Tanne fällt, springt eine seiner Alten aus den Fugen des Schiffes. Das Wasser dringt ein und das Schiff ist mit Mann und Maus verloren. Das ist die Sage vom Holländer Michel. Und wahr ist es. Alles Böse im Schwarzwald schreibt sich von ihm her. Oh ja, er kann einen reich machen, setzte der Greis geheimnisvoll hinzu. Aber ich möchte nichts von ihm haben. Ich möchte um keinen Preis in der Haut des dicken Ezekiel und des langen Schlurkers stecken. Auch der Tanzbodenkönig soll sich ihm ergeben haben. Der Sturm hatte sich während der Erzählung des Alten gelegt. Die Mädchen zündeten schüchtern die Lampen an und gingen weg. Die Männer aber legten Peter Munk einen Sack voll Laub als Kopfkissen auf die Ofenbank und wünschten ihm eine gute Nacht. Kohlenmunk Peter hatte noch nie so schwere Träume gehabt wie in dieser Nacht. Bald glaubte er, der finstere, riesige Holländer Michel reiße die Stubenfenster auf und reiche mit seinem ungeheuer langen Arm einen Beutel voll Goldstücke herein, die er untereinander schüttelte, dass es hell und lieblich klang. Bald sah er wieder das kleine, freundliche Glasmännlein auf einer ungeheuren, grünen Flasche im Zimmer umherreiten und er meinte, das heisere Lachen wieder zu hören, wie im Tannenbühl. Dann brummte es wieder ins linke Ohr. »In Holland gibt's Gold, könnt's haben, wenn ihr wollt, umgringen sollt. Gold, Gold!« Dann hörte er wieder in sein rechtes Ohr das Liedchen vom Schatzhauser im grünen Tannenwald klingen. Und eine zarte Stimme flüsterte, »Dummer Kohlenpeter, dummer Peter Munk, kannst kein Sprüchlein reimen auf Stehen und bist doch am Sonntag geboren, schlag 12 Uhr. Reime, dummer Peter, reime!« Er ächzte, er stöhnte im Schlaf, er mühte sich ab, einen Reim zu finden. Aber da er in seinem Leben noch keinen gemacht hatte, war seine Mühe
im Traum vergebens. Als er aber mit dem ersten Frührot erwachte, kam ihm doch sein Traum sonderbar vor. Er setzte sich mit verschränkten Armen hinter den Tisch und dachte über die Einflüsterungen nach, die ihm noch immer im Ohr lagen. »Reime, dummer Kohlenmunk Peter, reime«, sprach er zu sich und pochte mit dem Finger an seine Stirn. Aber es wollte kein Reim hervorkommen. Als er noch so dasaß, trübe vor sich hinschaute und an den Reim auf Stehen dachte, da zogen drei Burschen vorm Haus vorbei in den Wald und einer sang im Vorbeigehen:
Am Berg tat ich stehen und schaut in das Tal, da habe ich sie gesehen zum allerletzten Mal.
Und da fuhr's wie ein leuchtender Blitz durch Peters Ohr und hastig raffte er sich auf, stürzte aus dem Haus, weil er meinte, nicht recht gehört zu haben, sprang den drei Burschen nach und packte den Sänger hastig und unsanft am Ärmel. »Halt, Freund«, rief er, »was habt ihr da auf Stehen gereimt? Tut mir die Liebe und sprecht, was ihr gesungen.«
»Hä, was ficht dich an, Bursche?« entgegnete der Schwarzwälder. »Ich kann singen, was ich will, und lass gleich meinen Arm los, oder...«
»Nein, sagen sollst du, was du gesungen hast«, schrie Peter beinahe außer sich und packte ihn noch fester an. Die zwei anderen aber, als sie dies sagen, zögerten nicht lange, sondern fielen mit derben Fäusten über den armen Peter her und walkten ihn, bis er vor Schmerzen das Gewand des Dritten ließ und erschöpft in die Knie sank.
»Jetzt hast du dein Teil«, sprachen sie lachend. »Und merk dir, toller Bursche, dass du Leute wie wir sind nimmer anfällst auf offenem Weg.«
»Ach, ich will es mir gewisslich merken«, erwiderte Kohlenpeter seufzend. »Aber so ich doch die Schläge habe, seid so gut und sagt deutlich, was jener gesungen.«
Da lachten sie aufs Neue und spotteten ihn aus. Aber der das Lied gesungen, sagte es ihm vor. Lachend und singend zogen sie weiter.
»Also sehen«, sprach der arme Geschlagene, indem er sich mühsam aufrichtete. »Sehen auf Stehen. Jetzt, Glasmännlein, jetzt wollen wir wieder ein Wort zusammen sprechen.«
Er ging in die Hütte, holte seinen Hut und den langen Stock, nahm Abschied von den Bewohnern der Hütte und trat seinen Rückweg nach dem Tannenbühl an. Er ging langsam und sinnend seine Straße, denn er musste ja einen Vers ersinnen. Endlich, als er schon im Bereich des Tannenbühls ging und die Tannen höher und dichter wurden, hatte er auch seinen Vers gefunden und machte vor Freude einen Sprung in die Höhe. Da trat ein riesengroßer Mann in Flößerkleidung mit einer Stange so lang wie ein Mastbaum in der Hand hinter den Tannen hervor. Peter Munk sank beinahe in die Knie, als er jenen langsamen Schritt neben sich wandeln sah, denn er dachte, das ist der Holländer Michel und kein anderer. Noch immer schwieg die furchtbare Gestalt. Und Peter schielte zuweilen furchtsam nach ihm hin. Er war wohl einen Kopf größer als der längste Mann, den Peter je gesehen hatte. Sein Gesicht war nicht mehr jung, doch auch nicht alt, aber voll Furchen und Falten. Er trug ein Wams von Leinwand und die ungeheuren Stiefel über die Lederbeinkleider heraufgezogen, waren Peter aus der Sage wohl bekannt.
»Peter Munk, was tust du im Tannenmühl?«
fragte der Waldkönig endlich mit tiefer, dröhnender Stimme.
»Guten Morgen, Landsmann«, antwortete Peter, indem er sich unerschrocken zeigen wollte, aber heftig zitterte. »Ich will durch den Tannenbühl nach Haus zurück.«
»Peter Munk«,
erwiderte jener und warf einen furchtbaren Blick nach ihm herüber.
»Dein Weg geht nicht durch diesen Hain.«
»Nun, so gerade just nicht«, sagte jener. »Aber es ist heute warm und da dachte ich, es wird hier wohl kühler sein.«
»Lüg nicht, du Kohlenpeter«,
rief der Holländer Michel mit donnernder Stimme. »Oder ich schlag dich mit der Stange zu Boden. Meinst du, ich hab dich nicht betteln sehen beim Kleinen?« »Geh, geh, das war ein dummer Streich und gut ist es, dass du das Sprüchlein nicht wusstest. Er ist ein Knauser, der kleine Kerl, und gibt nicht viel. Und wem er gibt, der wird seines Lebens nicht froh. Peter, du bist ein armer Tropf und du dauerst mich in der Seele. So ein munterer, schöner Bursche, der in der Welt was anfangen könnte und sollst Kohlen brennen. Wenn andere große Taler oder Dukaten aus dem Ärmel schütteln, kannst du kaum ein paar Sechser aufwenden. Es ist ein ärmlich Leben.«
»Wahr ist's. Und recht habt ihr, ein elendes Leben.«
»Na, mir soll's nicht drauf ankommen«, fuhr der schreckliche Michel fort. »Hab schon manchem braven Kerl aus der Not geholfen, und du wärst nicht der Erste. Sag einmal, wie viel 100 Taler brauchst du fürs Erste?«
Bei diesen Worten schüttelte er das Geld in seiner ungeheuren Tasche untereinander, und es klang wieder wie diese Nacht im Traum. Aber Peters Herz zuckte ängstlich und schmerzhaft bei diesen Worten. Es wurde ihm kalt und warm, und der Holländer Michel sah nicht aus, als ob er aus Mitleid Geld wegschenkte, ohne etwas dafür zu verlangen. Es fielen ihm die geheimnisvollen Worte des alten Mannes über die reichen Menschen ein, und von unerklärlicher Angst und Bangigkeit gejagt, rief er:
»Schönen Dank, Herr, aber mit euch will ich nichts zu schaffen haben, und ich kenne euch schon«, und lief, was er laufen konnte.
Aber der Waldgeist schritt mit ungeheuren Schritten neben ihm her und murmelte dumpf und drohend:
»Wirst es noch bereuen, Peter, auf deiner Stirn steht's geschrieben, in deinem Auge ist zu lesen, du entgehst mir nicht. Lauf nie so schnell, hör doch ein vernünftig Wort. Dort ist schon meine Grenze.«
Aber als Peter dies hörte und unweit vor sich einen kleinen Graben sah, beeilte er sich nur noch mehr, über die Grenze zu kommen, so dass Michel am Ende schneller laufen musste und unter Fluchen und Drohungen ihn verfolgte. Der junge Mann setzte mit einem verzweifelten Sprung über den Graben, denn er sah, wie der Waldgeist mit seiner Stange ausholte und auf ihn niederschmettern lassen wollte. Er kam glücklich jenseits an und die Stange zersplitterte in der Luft wie an einer unsichtbaren Mauer und ein langes Stück fiel zu Peter herüber. Triumphierend hob er es auf, um es dem groben Holländer Michel zurückzuwerfen, aber in diesem Augenblick fühlte er das Stück Holz in seiner Hand sich bewegen und zu seinem Entsetzen sah, dass es eine ungeheure Schlange war, was er in der Hand hielt, die sich schon mit geifernder Zunge und blitzenden Augen an ihm hinaufbäumte. Er ließ sie los, aber sie hatte sich schon fest um seinen Arm gewickelt und kam mit schwankendem Kopf seinem Gesicht immer näher. Da rauschte auf einmal ein ungeheurer Auerhahn nieder, packte den Kopf der Schlange mit dem Schnabel, erhob sich mit ihr in die Lüfte und der Holländer Michel, der dies alles vom Graben aus gesehen hatte, heulte und schrie und raste, als die Schlange von einem Gewaltigeren entführt ward.
Puh, hier war ja was los. Also, mal sehen, wie es weitergeht. Ob Peter da nochmal mit heiler Haut davonkommt, man weiß es nicht. Lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Bis dann. Ciao.